Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Dazu begrüßt sie heute Ellen Hering. Und es geht um die sogenannte Operation Olivenzweig, die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien, genauer in Afrin.
Es ist die beste Entscheidung gewesen. Die Operation ist nötig. Es gibt dort terroristische Strukturen, all die Höhlen, Betonbunker mit Schießscharten und so. Die müssen zerstört werden, das ist richtig so. Diese Operation ist eine Investition in die Zukunft.
Das meint ein türkischer Bürger in Istanbul und das verkünden auch die Medien. Wer etwas anderes behauptet, der begibt sich in Gefahr. Dennoch ist das Meinungsbild keineswegs eindeutig auf den Straßen.
Die Operation Olivenzweig ist meiner Meinung nach ein Fehler. Sie ist politisch motiviert. Damit wird Wahlkampf gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir sind hier schließlich in der Türkei.
Die westliche Welt hat ihnen zugejubelt, den Kurden, die den IS bekämpft und schließlich vertrieben haben. Aber kaum waren die Islamisten weg, da begann die Türkei mit einer Militäroffensive gegen die Kurden in Nordsyrien vorzugehen. Das war am 20. Januar dieses Jahres. Begründung? Die dortige Miliz, die bis dato von NATO-Partner USA unterstützt wird, sei ein Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK, also eine Terrororganisation. Und diese müsse vernichtet werden. Seit 4 Wochen herrscht nun de facto Krieg in der Region Afrin, die kleiner als das Saarland ist. Christian Butkereit berichtet über die aktuelle Lage und die innertürkischen Befindlichkeiten.
Selten waren so viele Soldaten mit ihren Kindern im Fernsehen zu sehen. Meistens Abschiedsszenen. Der Vater zieht in den Krieg, die Mutter sagt, wie stolz sie auf ihren Krieger sei. Der küsst noch einmal den Nachwuchs und dann geht es auf ins Kampfgebiet. Doch nicht nur die türkischen Fernsehnachrichten gleichen in diesen Tagen Propagandafilmen. Auch die kurdische Seite zeigt im Internet, was sie kann. Eine Rakete ist zu sehen, ein Panzer am Rande eines Dorfes, eine Explosion. Angeblich gelingt es einem Frauenkommando der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG, einen Leopard-2-Panzer des türkischen Heeres zu zerstören. Am Samstag wurde zudem ein Kampfhubschrauber abgeschossen. Wahrheit und Täuschung liegen aber auch bei der Afrin-Offensive viel weiter auseinander als Leben und Tod. Täglich meldet das türkische Fernsehen die Zahl der außer Gefecht gesetzten Terroristen. Gemeint sind damit YPG-Kämpfer, die entweder getötet, verwundet oder gefangen wurden. Aktuell sollen es fast 1.400 sein. Bei 8.000 bis 10.000 Terroristen, die es laut Regierungschef Yildirim in Afrin geben soll, bleibt noch einiges zu tun. Zahlen über gefallene türkische Soldaten werden nur vereinzelt kommuniziert, nie aber die Gesamtzahl. Wer mitgezählt hat, kommt inzwischen auf 31. Schehid, Märtyrer werden sie genannt. Der vergangene Samstag war der bisher blutigste Tag mit 11 toten Soldaten. Jeder Sarg, der aus Afrin in die Türkei zurückkommt, ist für Erdogan Beweis, wie wichtig und richtig dieser Krieg ist.
Egal, ob ich mit der Mutter, dem Vater oder der Ehefrau eines unserer Märtyrer telefoniere, sie wünschen stets dasselbe von mir. Rottet die Terroristen aus. Lasst das Blut unseres Märtyrers nicht ungerecht am Boden liegen. Und wir haben ihnen versprochen, wir werden es tun.
Von der anderen Seite der Front bekommen die türkischen Zeitungsleser und Fernsehzuschauer nicht viel mit. An den Händen türkischer Soldaten klebe nicht das Blut von Kindern und Zivilisten, sagte Erdogan. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London spricht hingegen von mindestens 68 getöteten Zivilisten, darunter 21 Kinder. Kamal Sido stammt aus Afrin, seine Mutter und 4 Geschwister leben noch dort. Jeden Tag versucht der Historiker, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Er macht sich große Sorgen.
Meine Mama ist nur noch am Weinen, weil sie sieht, was in der Stadt geschieht, wie viele vertriebene Menschen aus ihren Dörfern in die Stadt gekommen sind. Sie hatten viele Probleme, viele Schwierigkeiten in den letzten Jahren, aber die waren trotzdem zufrieden. Und jetzt dieser massive Angriff mit der Luftwaffe, schwere Artillerie, Panzer und diese Dschihadisten, die da auch unterwegs sind, das macht die Leute auch psychisch fertig.
Sido selbst ist Kurde und Menschenrechtler. Er arbeitet für die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Vor allem von der mit der Türkei verbündeten Freien Syrischen Armee befürchtet er Schlimmstes.
Die Freie Syrische Armee ist ein Deckmantel. Es handelt sich um radikal-islamistische, dschihadistische Gruppen. Die werden die Zivilisten, die Jesiden, aber auch die moderaten Kurden nicht verschonen.
Die türkische Führung nimmt das offenbar in Kauf. Sie wolle das Land seinen rechtmäßigen Besitzern zurückgeben, heißt es. Laut Erdogan sind das zu 55% Araber und nur zu 35% Kurden. Jedoch reklamieren die Kurden in Afrin für sich, dem syrischen Regime eine Selbstverwaltung für den Kanton abgetrotzt zu haben. Diese Errungenschaften zu schützen, sei das Ziel der YPG von Beginn an des Syrienkrieges gewesen, sagt Garo Paylan, armenischer Abgeordneter der als pro-kurdisch geltenden türkischen Oppositionspartei HDP. Die YPG hat nicht einen Stein aus Afrin auf die Türkei geworfen. Warum auch? Denn sie wollen ja einfach ihr Haus in diesem großen Feuer retten. Und wenn du versuchst, dein Haus zu retten, warum sollst du dann ein großes Land angreifen, das über die zweitgrößte Armee der NATO verfügt? Warum sollten sie sich die Türkei zum Feind machen? Schon allein deshalb sei es unlogisch, wie die Türkei den Einmarsch begründe, nämlich mit einer Bedrohung durch die syrischen Kurden. Ziel der Türkei sei es, den Kurden keine Handbreit Macht und Einfluss zu überlassen, sagt Paylan. Dabei begreife die Regierung in Ankara nicht, dass auch sie wahrscheinlich nur Teil eines größeren Spiels sei.
Whoever is just wrote this scenario of Afrin.
Wer auch immer das Drehbuch für Afrin geschrieben hat, sie spielen das Spiel gegen uns, gegen Türken und Kurden. Türken, Kurden und Araber werden in diesem Spiel der großen Mächte die Verlierer sein. Leidtragende der Kämpfe in Afrin sind die Zivilisten. Das kleine Krankenhaus dort ist völlig überlastet, Versorgungswege unsicher. Die Vereinten Nationen beklagen, dass Hilfe an Ort und Stelle kaum möglich sei. 60.000 Menschen sind nach Angaben kurdischer Journalisten auf der Flucht aus den umkämpften Gebieten. Der türkische Rote Halbmond hat begonnen, für sie Zeltlager auf von Rebellen kontrolliertem Land nahe der türkischen Grenze zu errichten. Wer die Logik und Logistik des Krieges nicht einfach hinnehmen möchte und den Mund aufmacht, lebt in der Türkei gefährlich. Die zweitgrößte Oppositionspartei HDP beklagt, dass 350 ihrer Mitglieder festgenommen wurden, weil sie die Afrin-Offensive öffentlich kritisiert hatten. Eine Stimmung wie nach dem Militärputsch 1980, meint der türkisch-kurdische Schriftsteller Burhan Sönmez.
If you mention Kurdishness, then you are...
Wenn du sagst, du bist Kurde, dann haben sie die behandelt wie einen Terroristen. Der gute Kurde ist derjenige, der die Regierung unterstützt. Also in deren Augen. Das hat sich leider bis heute nicht geändert. Und es betrifft nicht nur Kurden, wie wir gerade sehen können. Studenten, Ärzte, sogar islamische Verbände wurden von der Polizei festgenommen, nur weil sie diesen Militäreinsatz in Syrien kritisiert haben. Sobald du die Regierung kritisierst, bist du ein Feind.
Sönmez steht mit dieser Meinung nicht allein, auch wenn die türkischen Medien den Eindruck erwecken, die ganze Nation stehe hinter der Operation Olivenzweig. Fragt man Passanten in Istanbul, ergibt sich ein differenziertes Bild.
Vermutlich wäre es besser gewesen, die Armee wäre nicht dorthin gegangen. Denn es sterben täglich Soldaten. Das ist sehr traurig.
Ohne Zweifel unternimmt die Türkei diese Operation, um unsere Grenzen zu schützen. Schon allein die Zuflucht von Millionen Syrern in die Türkei. Es sind mehr, als das Land verkraften kann. Die Türkei ist gezwungen gewesen, diese Operation vorzunehmen.
Es ist die beste Entscheidung gewesen. Die Operation ist nötig. Es gibt dort terroristische Strukturen. All die Höhlen, Betonbunker mit Schießscharten und so, die müssen zerstört werden, das ist richtig so. Diese Operation ist eine Investition in die Zukunft.
Wann immer wir Nachrichten sehen und von gefallenen Soldaten hören, weinen wir. Wir beten für sie. Und dennoch halte ich diese Operation für einen Fehler. Und ich glaube auch nicht, dass der Einsatz erfolgreich enden wird.
Die Operation Olivenzweig ist meiner Meinung nach ein Fehler. Sie ist politisch motiviert. Damit wird Wahlkampf gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir sind hier schließlich in der Türkei.
Völlig offen ist noch, ob die Türkei ihren Militäreinsatz nach Osten ausweitet. Bereits zu Beginn der Offensive Olivenzweig hatte Erdogan angekündigt, auch Manbij an den Ufern des Euphrat von Terroristen zu säubern. Allerdings sind dort auch US-Soldaten stationiert. Die Türkei hat ihren NATO-Partner deshalb aufgefordert, seine dortigen Truppen abzuziehen. Eine Antwort wird erwartet, wenn US-Außenminister Rex Tillerson in dieser Woche Ankara besucht.
Ja, und das wird wohl am Freitag sein. Aber es ist nicht anzunehmen, dass sich die USA von der Türkei unter Druck setzen lassen wird, weshalb völlig unklar ist, wie dieser Besuch ausgehen wird. Die Befürchtung ist, dass ein weiteres Pulverfass in der Region zu einer weiteren Destabilisierung beitragen wird. Und die Tatsache, dass deutsche Leopard-2-Panzer bei der Offensive zum Einsatz kommen und Deutschland sich in dem Konflikt merkwürdig schweigsam gibt, sorgt auch hierzulande für Empörung. Kurden demonstrieren in allen größeren Städten gegen diese Offensive und für kurdische Autonomie. Wie die aussehen könnte, welche Gebiete dafür überhaupt in Frage kämen und ob die Kurden alle an einem Strang ziehen, darüber habe ich mit Thomas Bormann gesprochen, der lange Jahre als Korrespondent in der Türkei auch die Kurdengebiete in und außerhalb der Türkei bereist hat. Herr Bormann, was ist das eigentlich für ein Gebiet, das der türkische Präsident Erdogan als Hort von Terroristen bezeichnet?
Nun, das ist der Nordstreifen von Syrien, der grenzt direkt an die Türkei. Die Türkei hat mit Syrien eine fast 900 Kilometer lange Grenze. Und direkt am Nordstreifen Syriens, also praktisch direkt im Hinterhof der Türkei, ist kurdisches Siedlungsgebiet.
Wie groß ungefähr, wenn Sie jetzt sagen 900 Kilometer ist die ganze Grenze?
Das sind ungefähr so 750 Kilometer, davon sind kurdisches Gebiet direkt an der türkischen Grenze. Und dort leben im Norden Syriens etwa 1,5 Millionen Kurden.
Und haben diese Kurden tatsächlich diesen Kontakt zur PKK, den Erdogan ja vorgibt, als Grund für diese Invasion?
Sie bestreiten diesen Kontakt, aber es gibt viele, die sich dort sehr gut auskennen, die sagen, die haben durchaus Kontakt. Die PKK und die YPG. YPG sind ja die syrisch-kurdischen Volksverteidigungskräfte. Aber es gibt einen großen Unterschied. Während die PKK tatsächlich in der Türkei ab und zu Terroranschläge verübt gegen Polizeistationen, macht so etwas die YPG, also die syrischen Kurden machen so etwas nie. Also es ist nicht bekannt, dass die schon mal einen Terroranschlag verübt hätten. Die haben dort einfach schon seit vielen Jahren ihr Siedlungsgebiet verteidigt, zunächst auch gegen die Truppen von Assad, von dem syrischen Diktator. Inzwischen gibt es da so eine Art Stillhalteabkommen zwischen Assad und den Kurden. Also seit Jahren leben die dort eigentlich friedlich neben dem syrischen Machthaber und verteidigen ihr Siedlungsgebiet. Und das wird jetzt von der Türkei aus angegriffen. Und während es vor einigen Jahren, das war so im Jahr 2014, 2015, einen hoffnungsvollen Friedensprozess zwischen Türken und Kurden in der Türkei gab.
Auch unter also Erdogan, ne, muss man sagen.
Gerade Erdogan hat das lanciert. Also er hat praktisch auch zum ersten Mal als ein türkischer Machthaber überhaupt das kurdische Problem anerkannt. Und das war eine Zeit der Hoffnung. Aber seitdem, seit 2,5 Jahren, seitdem dieser Friedensprozess geplatzt ist, ist die türkische Regierung nun überhaupt nicht mehr gut zu sprechen auf die Kurden dort im Südosten der Türkei. Und durch die Massenmedien in der Türkei wurde da die Mehrheit der Bevölkerung auch mitgenommen.
Lassen Sie uns mal über die Türkei hinaus auf das Gebiet blicken. Sie haben das ja bereist. Wo genau leben die Kurden überall?
Nun, die Kurden, die leben an sich in einem geschlossenen Siedlungsgebiet im Nahen Osten, kann man sagen. Aber dieses geschlossene Siedlungsgebiet der Kurden, das wird durchkreuzt durch Grenzen zwischen Nationalstaaten. Und zwar teilen sich die Kurden in 4 Staaten auf: Türkei, Iran, Syrien, Irak. In jedem dieser 4 Länder sind die Kurden eine Minderheit. Und in jedem dieser 4 Länder haben sie im Laufe der Geschichte auch furchtbare Unterdrückung erfahren und haben sich aber in den 4 Ländern in den letzten Jahrzehnten außerordentlich unterschiedlich entwickelt.
Aha, was sind die Unterschiede?
Also in der Türkei haben wir es gehört, bürgerkriegsähnliche Zustände, dazwischen mal ein paar Jahre der Hoffnung mit dem Friedensprozess. In Syrien haben sie durch die syrischen Unruhen quasi so eine Art Autonomie aufgebaut, die jetzt eben durch den Einmarsch der türkischen Armee zerstört wird. Im Irak ist es sehr interessant. Dort waren die Kurden in den 80er und 90er Jahren furchtbar unterdrückt von Saddam Hussein, dem damaligen Diktator des Irak. Aber durch die Kriege, die es im Irak gab, hatten die Kurden dann letztlich die Alliierten auf ihrer Seite, also vor allem die US-Armee und die Briten, und konnten dann schon 1992 eine Autonomie aufbauen. Und aus dieser Autonomie für die Kurden im Nordirak ist inzwischen ein relativ wohlhabender de facto Staat mit 5,5 Millionen Einwohnern geworden. Also dem Kurden im Nordirak, denen geht es vergleichsweise gut.
Und diese Autonomie, ist die auch festgeschrieben oder hat die sich einfach so quasi entwickelt?
Die ist inzwischen festgeschrieben, auch in der irakischen Verfassung. Da genießen die Kurden viele Rechte. Sie haben eine eigene Polizei, sie haben sogar eine eigene Armee. Das muss man sich mal vorstellen. So etwas gibt es ja in Deutschland nicht, dass da ein Bundesland eine eigene Armee hätte. Das sind die sogenannten Peschmerga. Und die verstehen es auch, ihr Territorium zu verteidigen. Diesen Bogen der Autonomie, ich will mal sagen, den haben die Kurden im Nordirak im vergangenen Jahr etwas überspannt. Da hatten sie ein Unabhängigkeitsreferendum veranstaltet und wollten sich loslösen vom Irak. Und da stießen sie dann doch auf auch militärischen Widerstand des Irak, also des Zentralstaats. Und inzwischen hat man sich da aber weitgehend geeinigt. Jetzt ist man wieder auf dem Stand, auf dem man auch schon vor einem Jahr war. Nämlich, es gibt ein ziemlich autonomes Kurdistan im Norden des Irak, wo die Kurden relativ frei leben.
Ist es denn so, dass auch die Kurden in den anderen Gebieten genau darauf hinarbeiten, nämlich ein eigenes Kurdistan zu haben?
Das ist sehr unterschiedlich. Also die Kurden, die in Syrien sind, die jetzt bedroht sind durch die Türkei, die sagen, wir wollen den Staat Syrien, wie er ist, erhalten. Und wir wollen dann auch eine kurdische Autonomieregion im Norden Syriens sein.
Und so, also nach dem Vorbild des Irak.
Nach dem Vorbild des Irak. Und von den offiziellen Verlautbarungen, die es von, ich will mal sagen, gemäßigt kurdischen Politikern in der Türkei gibt, die fordern auch, dass es für die Kurden im Südosten der Türkei so eine Art Bundesland gibt mit viel Autonomie, vielleicht auch mit eigener Schulpolitik, dass sie ihre Kinder in den Schulen eben auch in Kurdisch unterrichten könnten und nicht, wie es bislang ist, immer pflichtweise nur in Türkisch. Also das stellen sich die Kurden in der Türkei vor, aber dann innerhalb der Türkei. Also es gibt natürlich gerade bei der PKK auch noch einige Hardliner, die wollen unbedingt einen eigenen Staat gründen. Aber ich vermute, die sind auch in der Türkei in der Minderheit.
Gab es eigentlich historisch gesehen überhaupt mal die Chance auf einen eigenen kurdischen Staat?
Ja, die Chance gab es. Also vor 100 Jahren noch, vor etwas mehr als 100 Jahren, lebten alle Kurden auch im Osmanischen Reich. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde eben das Osmanische Reich zerschlagen. Und da waren es vor allem die Kolonialmächte, die dann die Grenzen gezogen haben. Ziemlich willkürlich. Gerade die heutige türkisch-syrische Grenze, die geht willkürlich mitten durch kurdisches Siedlungsgebiet. Und als diese Grenzen gezogen wurden, wurde auch verhandelt in dem Friedensvertrag von Sèvres im Jahr 1920. Da stand drin, dass die Kurden einen eigenen Staat bekommen können.
Und warum hat es dann nicht geklappt?
Weil der Friedensvertrag von Sèvres nach wenigen Monaten schon Makulatur wurde. Denn darin wurden den Türken praktisch überhaupt keine Rechte mehr zugebilligt. Dagegen haben die Türken einen Befreiungskrieg geführt, den haben sie gewonnen, sodass nur 2 Jahre später der Friedensvertrag von Sèvres durch einen neuen Friedensvertrag abgelöst wurde. Und da war von Kurden überhaupt nicht mehr die Rede. Und damit war die Zerschlagung des Traums eines Kurdenstaates zunichte gemacht.
Ich habe in diesen Tagen ein Interview gelesen mit dem kurdischen Schriftsteller Burhan Sönmez. Der sagte, ich sehe kein Licht mehr, und beschreibt die derzeitige Situation als die dunkelste aller Zeiten für die Kurden in der Türkei, also noch schwieriger als in den 80er und 90er Jahren. Wie sehen Sie das?
Ich teile diesen Pessimismus, weil so viele Hoffnungen zerschlagen wurden. Denn als Präsident Erdogan so ab dem Jahr 2011, 2012 auf die Kurden zuging in der Türkei und als er dann immer offener sagte, doch, wir müssen uns verständigen, wir wollen Frieden schaffen, und als Präsident Erdogan dann über Mittelsmänner auch mit dem inhaftierten PKK-Chef Abdullah Öcalan wirklich verhandelte, es gab Kommissionen, die haben verhandelt, welche Rechte können wir den Kurden zugestehen, es gab schon zweisprachige Ortstafeln in den kurdischen Städten im Südosten der Türkei, also es war da viel Aufbruch zu spüren. Und als das dann im Sommer 2015 zu Ende war, dann sind doch tatsächlich viele Hoffnungen zerstört worden. Und nicht nur das, es gab dann bürgerkriegsähnliche Zustände in vielen Städten im Südosten der Türkei mit hunderten Toten und vielen toten Zivilisten auch. Und das hat eben die Hoffnung auf eine Aussöhnung zwischen Türken und Kurden zunichte gemacht. Ich fürchte, durch diese bürgerkriegsähnlichen Kämpfe, vor allem am Ende des Jahres 2015, wurde eine neue Generation hoffnungsloser kurdischer, vor allem junger Männer herangezogen, die sich sagen, nein, mit den Türken werden wir uns nie verständigen. Ich entscheide für mich selbst. Ich greife auch zu den Waffen und werde PKK-Kämpfer.
Aber aus Ihrer Sicht jetzt, wer ist denn eigentlich nun schuld daran, dass dieser so hoffnungsvoll begonnene Friedensprozess dann geplatzt ist?
Ja, ich würde da tatsächlich dem türkischen Präsidenten Erdogan die größte Verantwortung geben. Natürlich schiebt er die Schuld auf die PKK und sagt, die haben nicht Wort gehalten und haben eben doch weiter Terroranschläge verübt. Aber man war tatsächlich auf einem guten Weg. Und letztlich hatte Erdogan auch, ich würde fast sagen, aus einer Laune heraus entschieden, dass der Friedensprozess gescheitert ist. Er hatte nämlich damals im Sommer 2015, da gab es Parlamentswahlen in der Türkei und da hatte seine Partei, die AKP, zum ersten Mal keine absolute Mehrheit mehr. Und dann hat er gedacht, es lohnt sich für mich nicht, mit den Kurden zu verhandeln. Das kostet mich auch Wählerstimmen. Ich fahre jetzt wieder den harten Kurs. Und prompt, ein halbes Jahr später, gab es ja wieder Wahlen in der Türkei. Mit diesem harten Kurs hat er tatsächlich wieder die absolute Mehrheit gewonnen. Und ich denke, letztlich war es einfach der Machtwillen, das Machtkalkül von Präsident Erdogan, dass er sagte, meine Macht ist mir wichtiger als jetzt eine historische Friedensfindung mit den Kurden, die vielleicht dann doch brüchig ist. Ich denke mal, die Machtpolitik Erdogans ist schuld daran, dass wir jetzt keinen Frieden in der Türkei zwischen Türken und Kurden haben.
Keine guten Aussichten. Vielen Dank an Thomas Bormann, langjähriger Korrespondent in der Region. Das war die Weltzeit von heute zum Thema Türkei und der Konflikt in Nordsyrien mit den Kurden. Danke fürs Zuhören, sagt Ellen Hering.